daddy. You're so embarrassing.
Pop und Pubertät, der Podcast mit Klaus Bieler und Marc Hofmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Pop und Pubertät. Es ist der zweite Teil unserer Folge 2002 mit den Gästen Alex Batzke und Martin Pieler. Herzlich willkommen.
Ich winke, aber das hört man gar nicht im Podcast. Jetzt, warte, ich wink mal ganz kräftig.
Ja, wink
so
mal.
Freue,
ja,
hier zu sein.
Sehr
so.
Schön. Wink mal lauter. heute nur zu
zwei mit deinen zwei Gästen.
Genau.
Ja, zwei Gäste. Der Klaus ist heute nicht dabei. Er hat es nicht ganz geschafft. Es ist aber auch verdammt heiß. Und daher ist er vielleicht schon allein deshalb entschuldigt. Ich schwitze hier auch vor mich hin im Dachgeschoss.
Oh Gott, ja.
Aber wer tut es nicht?
Ja, hitzefrei wir haben schon ist auch eine angekündigt Menge. Bei uns. Also selbst bei uns in der Schule gibt es hitzefrei, obwohl die Schule komplett durchklimatisiert ist. Es ist,
Es ist hart. Echt? Ihr habt klimatisierte Schule?
Ja, wir haben so eine richtig moderne Haustechnik. Da, wenn nicht alle SchülerInnen immer die Fenster aufreißen würden, dann würde das auch funktionieren.
Ja.
Aber statt.
Also. Ich wollte gerade sagen, die Formulierung ist, wir haben eine Klimatechnik, aber wir haben keine klimatisierte Schule. Also das ist
trotzdem super heiß und jetzt gibt es Distanztag oder irgendwie sowas, Online-Schultag und sowas.
Ah, okay. Ja. Ja. Also das ist im Grunde nicht machbar. Also man kämpft eigentlich nur ums Überleben, das geht gerade nicht mehr.
Ja, es ist auch einfach. Auch
über 30 so, Grad funktioniert Schule eigentlich nicht mehr.
Ihr habt ja noch ewig Unterricht. Bei uns ist ja. wirklich die Messe gelesen. Ne? Also wir können doch einfach sagen, komm, lass jetzt einfach dicht machen, das Ding.
Nein, bei uns sind auch die Noten noch nicht gemacht. Da passiert eigentlich noch eine ganze Menge und es ist wirklich eine Zumutung. Also alle kämpfen eigentlich nur. Aber anderes Thema. War auch 2002 schon so, sicher.
Apropos 2002, zweiter Teil und zwei Gäste. 2002 war auch das Jahr der zweiten Teile von großen Filmen.
Richtig. Okay.
Ja.
Habe ich auch hier so stehen.
Nicht schlecht,
ja,
oder?
Ja, nicht schlecht. Ja. Ich weiß sogar, was kommt.
Ich hab im Angebot Herr der Ringe, die zwei Türme. Harry Potter 2. Ja,
die Kammer der zwei.
Kammer der zwei. Schränks,
ne? Ja.
Star Wars Episode 2 und Man in Black 2.
Wahnsinn.
Hätte ich hier
auch noch. Okay. Ja, geil.
Ja,
Also ich erlebe gerade die Harry Potter-Reihe nochmal, weil mein Sohn die gerade entdeckt und extrem fasziniert ist und extrem feiert. Und ich bin wirklich auch jetzt nochmal so fasziniert, wie toll das ist. Wie es ist immer wieder hörbar, lesbar, auch diese Audiobooks von Rufus Beck und die Verfilmungen. Es ist von vorne bis hinten genial, alles, was da mit zu tun hat, finde ich.
Ich bin ja mal sehr gespannt auf die neue Serie, die da jetzt kommen wird.
Ja.
Eine Serie, wo jedes Buch eine Staffel sein wird.
Ja.
Ich bin
also
gespannt.
Das wird natürlich toll, denke ich. Schauspieler,
HBO macht es.
Ja, das kann nur gut werden. Die Frage ist, braucht man es jetzt wirklich nochmal? Aber es ist natürlich auch eine neue Generation wieder oder mehrere schon rangewachsen. Die Filme sind wirklich jetzt halt auch schon über 20 Jahre alt, vielleicht auch schon so ein bisschen outdated, je nachdem, weiß nicht, auch CGI und so. Also da ist sicher, mag es Gründe geben, warum das dann auch wieder ein Erfolg wird. Funktionieren wird es auf jeden Fall.
Ja, apropos outdated und CGI, wenn ich da kurz rein darf, das muss ich noch mal sagen, ich habe letztens noch Star Wars Episode 2 gesehen und das sieht auch heute noch gut aus, also finde ich. Also es gibt zwar natürlich Szenen, wo man merkt, okay, das ist jetzt hier Greenscreen und das hätte man vor einem richtigen Set hätte das vielleicht besser ausgesehen, weil man schon noch irgendwie Uncanny Valley-mäßig merkt, das ist ein computeranimiert, aber es gibt auch Szenen, wo man denkt, boah, also für 2002, also allein diese Schlacht am Ende in dieser Arena, wo dann die ganzen Jedi auf einmal loskämpfen da oder überhaupt generell wo da diese Monster kommen oder auch später, wenn dann die mit den Klonen da wegfliegen und so, da gibt es schon coole Szenen. Auch wenn es der schwächste der Prequel-Trilogie-Filme ist, finde ich, aber er hat auch gute Szenen.
Mhm.
Findet Martin nicht? Du guckst so skeptisch.
Ich glaube, ich finde Episode 1 schon den schlechtesten.
Tatsächlich. Das
liegt wahrscheinlich an dem großen Jar Jar Binks-Anteil, würde ich sagen.
Ja. Aber.
Also ich finde eigentlich alles an Episode 1 außer Darth Maul und den Endkampf richtig nervig.
Okay. Hot Take.
Also ich hasse
okay.
auch diesen ganzen Tatooine-Teil. Kannst du streichen? Podracer, weg damit.
Aber diese ganzen Liebesszenen in Episode 2 nerven auch. Also das ist schon irgendwie
Ja, also wir finden auch gerade nur gute Worte für die Prequel-Trilogie, weil es eine Sequel-Trilogie
ja,
gibt.
Ja. Also. Auf einmal, seit es die Sequels gibt, sind die Prequels ja auf einmal Kanon und völlig okay. So, weil die Sequels es ja geschafft haben, noch schlechter zu werden. So.
Da hatte man allgemein 2002 andere Meinungen zu.
Und ich wollte noch ergänzen, Christopher Lee im Doppelpack, ne? Also Doppelpack. Also einmal als Count Dooku eben in Star Wars und als Saruman in Herr der Ringe. So. Ja. Sorry, ich habe dich unterbrochen. Was wolltest du noch sagen, Martin?
Ich wollte noch irgendwas zu Harry Potter sagen, aber ist egal.
Noch zu diesen zweiten Blockbustern da, Herr der Ringe? Von euch was? Oder alles gesagt?
Man kann so viel dazu sagen, man könnte ganze Podcasts dazu führen, ja, wahrscheinlich. Ja, so. Ja. Also, ich finde ja Hayden Christensen als Anakin, der ist unausstehlich, aber das soll er vielleicht auch sein. Also, der ist, der ist wirklich ein Arschloch, so um das mal zu sagen. Gleichzeitig ist aber Natalie Portman einfach unwiderstehlich. Also, auch um das nochmal.
Immer.
Ja, so.
Wahnsinn.
Und auch in dem Film, ja.
Es gab ich komme jetzt noch mit einem anderen Film, ist okay, wollte, ja. Ice Age ist, meine ich, ist er der erste computeranimierte Film überhaupt oder so?
War nicht Toy Story früher?
Ja, Toy Story war vorher, genau, ja. Aber ich habe das Gefühl, mit Ice Age geht dann diese Pixar-Welle dann eben auch los. Ich weiß gar nicht, ob er von Pixar ist, aber das ist ja dann eigentlich dieser Trend, der dann da losgeht mit Madagaskar und Shrek und so weiter. Und Ice Age ist der erste und ich habe ihn jetzt vor kurzem nochmal also meine Kinder haben ihn dann auch angeguckt und habe ihn sogar in der Schule nochmal gemacht irgendwie. Ich weiß gar nicht, ich hatte noch so Material und so, da dachte ich, jetzt mache ich den auf Englisch. Einfach mit einer sechsten Klasse oder mit dem ersten Lernjahr irgendwie Englisch, weil der ist sprachlich extrem überschaubar, inhaltlich auch, alles klar. Und er ist einfach so drollig nach wie vor. Ich mag den irgendwie. Das ist einfach fantastisch.
Also ich kann mich dran erinnern, dass wir Ice Age damals nicht im Kino geguckt haben, sondern ich behaupte jetzt mal DVD. Mhm.
Vielleicht war es auch noch eine VHS. Also,
nee, so ich meine schon. Hashtag Schulhofbrenner. Und so mit so, ich erinnere mich so an so ein Bild in dem Zimmer von einem Kumpel von mir, wo wir mit so viel zu vielen Leuten auf so einen Computermonitor halt geguckt haben. Und das dann geguckt haben und diese erste Szene mit diesem Eichhörnchen.
Ja.
Und wir haben uns alle pisst vor Lachen und dann gesagt, okay, spül nochmal zurück, wir gucken uns das nochmal an. Und ich glaube, wir haben einfach diese Anfangsszene allein schon so 5-mal hintereinander geguckt und konnten uns immer noch nicht so an sich. Weil du warst halt dann das irgendwie so mit so, sagen wir mal, 8 Leuten und irgendeiner hat immer angefangen zu lachen und dann hat es sofort bei allen.
Das ist einfach sowas hat man eigentlich auch so in der Form nicht gesehen. Also man kannte ja so Tom und Jerry und dass es so Zeichentrickfiguren echt schlecht gehen kann, so irgendwie, und dass die Unmenschliches erleben. Aber das hat man so noch nie gesehen und das ist echt ein Brüller, finde ich. Das ist Wahnsinn mit diesem Eichhörnchen.
Das ist fast Tarantino-esque, weil der das so. Und noch mal, noch länger die Szene.
Ja, genau, noch mal länger die Szene. Genauso wie die Szene, wo Sid, das Faultier, auf diesem Stein versucht zu schlafen. Und der Kopf immer irgendwie runterhängt. Manchmal, wenn
er sich aber nichts anmerken lassen.
Ja, genau. Immer
wieder neu. Schmatzgeräusche.
Super. Genau, manchmal, wenn ich meinem Sohn beim Schlafen zugucke, wenn ich nochmal ins Zimmer reinschaue, dann hängt er genauso in seinem Bett irgendwie so, den Kopf so halb runter irgendwie. Es ist so witzig, einfach auch dieser Situation-Comedy einfach.
Ja.
Sehr schön. Ich habe noch ein wunderbares Kammerspiel dabei, wenn man es so nennen kann. Es ist sogar noch weniger als eine Kammer, nämlich der Film Nicht auflegen, der im Prinzip ja nur in einer Telefonzelle spielt. für die Jüngeren da draußen, das ist etwas, bevor es Handys gab, wo man reinging, um zu telefonieren. Da wird ja Colin Farrell angerufen von irgendeinem Unbekannten, der ihn dann bedroht. Und ich weiß gar nicht mehr genau, was er ihm androht oder irgendwie so, aber er ist sozusagen im Ziel eines Snipers, gespielt von Kiefer Sutherland, der dann auch im gesamten Film eigentlich nicht zu sehen ist, sondern nur zu hören. Das heißt, man sieht eigentlich Kiefer Sutherland nicht, und in der deutschen Fassung hört man dann eigentlich nur Tobias Meister, aber egal. Genau, und die liefern sich dann da so ein Duell am Telefon sozusagen. Also auch ein sehr interessanter Film.
Ja, auf jeden Fall. Idee war super faszinierend. Ich weiß noch, dass ich ihn geguckt habe und irgendwie auch toll fand und danach aber sofort wieder vergessen habe. Und jetzt habe ich auch nie mehr das Bedürfnis, den nochmal anzugucken.
Das ist so ein Film, den guckt man halt
einmal. Ja, ich glaube auch, ja.
Genau,
ja.
Und dann ist auch der Twist irgendwie raus und dann ist auch gut.
Ein Film, den ich öfter angeguckt habe, war, der mir wirklich gefallen hat, war Gangs of New York. Aus dem Jahr Scorsese, mit seinem, ja, ein Film, wie man gelesen hat, der ihn fast in den Wahnsinn getrieben hätte, weil Harvey Weinstein ihm ständig reingeredet hat als Produzent und diesen Film letztlich auch total verstümmelt hat. Also ich habe immer mal drauf gewartet, dass mal noch ein Directors Cut rauskommt. Ich glaube, die Originalfassung war über 4 Stunden und das, was dann im Kino lief, waren dann aber auch noch 3 oder so. Aber er hat halt massiv gekürzt und Scorsese wollte halt da einfach so ein Epos machen. Wäre eigentlich auch was für eine Serie, so was er da erzählen wollte, glaube ich. Und ich würde den mal so, das Fazit wäre, glaube ich, grandios gescheitert für Gangs of New York. Irgendwie ist er groß und er ist Wahnsinn. Er hat auch ganz tolle Szenen, tolle Schauspieler, Daniel Day-Lewis, DiCaprio natürlich, Liam Neeson und tolle Bilder und tolle Bauten und eigentlich auch eine tolle Geschichte. Aber irgendwie packt er einen dann doch nicht so wie manch anderen Scorsese-Filmen irgendwie so. Hat halt Längen und irgendwie wirkt er dann doch ein bisschen zerpflückt. Aber was ich halt gut finde, so an Scorsese, was er eben versucht, ist, wie er auch Oliver Stone, so die dunkle Seite eigentlich von Amerikas Geschichte, so, oder das, was halt in den Geschichtsbüchern und in den Schulen nicht gelehrt wird, so ins Kino zu bringen. Dafür hat er dann eben auch nie einen Oscar bekommen, bis zu seinem schlechtesten Film Departed. Und so, das ist halt so sein Ding. Und das ist schon eine interessante Geschichte, die er da erzählt, so diesen Einwanderer-Mythos mal zu dekonstruieren.
Ich glaube, den muss ich mal gucken. Ich glaube, den habe ich nie gesehen. So. Also, grandios gescheitert klingt jetzt nicht nach einer Guckempfehlung, aber irgendwie dann doch vielleicht.
Ja, irgendwie doch. Ja, also, ich habe ihn zwei oder dreimal gesehen. Er hat grandiose Szenen und grandiose Bilder und auch Kamera. Allein diese erste Szene, diese erste Schlacht zwischen diesen Gangs, wie das gefilmt ist, die Iren da, die so halb unterirdisch da hausen. Das ist wahnsinnig virtuos natürlich, wie immer, wahrscheinlich Ballhaus irgendwie noch die Kamera damals. Und es ist einfach großartig. Ja, was habt ihr noch?
So, Alex, was hast du da noch auf deiner 33-Filmliste?
Ich habe mal was zusammengefasst. Ich habe, wo du gerade zweite Teile angekündigt hast, habe ich jetzt hier noch ein Triple sozusagen von letzten Teilen, die vielleicht nicht so erwähnenswert sind, aber trotzdem irgendwie wichtig sind. Ich fange an mit Roter Drache. Ja, also eigentlich die Vorgeschichte vom Schweigende Lämmer, aber erst nach dem Film Hannibal, also nach dem dritten Teil erst rausgekommen, mit Edward Norton als Ermittler, Anthony Hopkins natürlich wieder als Hannibal Lecter und Ralph Fiennes als der böse Serienkiller. Ich weiß nicht mehr genau, was da passiert, aber es ist auf jeden Fall laut der Romanvorlage irgendwie der erste Teil und im Prinzip ähnelt es sehr dem Schweigen der Lämmer, weil es gibt einen Ermittler.
In schlecht.
In schlecht, genau. Es gibt auch nicht in ganz so gruselig. Es gibt den Ermittler und der geht ab und zu Hannibal Lecter, um sich da ein paar Tipps zu holen. Irgendwie so, um den Dreh. So.
Ja, ja.
Genau, dann Star Trek Nemesis. Der letzte Film der Next Generation Crew, also mit Picard und Riker und so. Ich fand den nicht besonders gut und es gibt unter Trekkies ja auch so die Regel, nur die Geraden sind gut. Und das war jetzt der 10. 10. Ja. Der 10. trotzdem, also nur die einstelligen Geraden sind gut, weil der ist irgendwie leider, vor allem, weil er eben der letzte Film ist, irgendwie packt er nicht so richtig, der funktioniert auch nicht so richtig gut mit diesen Romulanern und so, es ist weird mit dem Klon von Picard, der ihm aber überhaupt nicht ähnlich sieht, weil Picard ist Patrick Stewart und der Klon ist Tom Hardy. Und die sehen sich nun mal wirklich gar nicht ähnlich. Und dann wird an einer Szene gesagt, ja, der hat halt so gelitten in seiner Jugend. Der wurde halt oft verprügelt da auf Remus da. Aber nein, es ist zwar irgendwie das Filmdebüt mehr oder weniger von Tom Hardy und der macht das auch ganz gut, aber auch irgendwie so der ganze Plot, der funktioniert nicht so richtig. Und der letzte, der auch nicht so richtig funktioniert, ist James Bond. Die Another Day, stirb an einem anderen Tag. Der letzte mit Pierce Brosnan. Ich finde auch der schlechteste Pierce Brosnan Bond. Ich habe ihn letztens noch mal gesehen. Wir fanden den früher schon ganz cool, weil wir halt auch 16 oder 15 waren und da so viele Sachen passieren, die halt cool sind, wenn man 15 ist. Einerseits, weil Halle Berry so aus dem Wasser kommt. Das ist eine ikonische Szene, die auch dann später in Casino Royale, der dann nochmal von Daniel Craig sozusagen gespiegelt wird. Auch weil Madonna den Soundtrack gemacht hat, was auch ganz cool ist. Und der Anfang des Films ist auch noch ganz spannend, wie er Bond da in Nordkorea irgendwie gefangen genommen und gefoltert wird und das alles so in dem Vorspann so ein bisschen passiert und er dann erstmal wieder so ein bisschen zurückfinden muss. Das ist alles ganz gut gemacht, aber hinten raus wird das so ein Sci-Fi-Trash, was man einfach nicht mehr angucken kann, vor allem auch nicht mit der Tricktechnik von 2002. Also auch die Gadgets sind völlig überdreht, also die sind ja immer schon überdreht, irgendwie, die er da von Q bekommt, aber das setzt dem Ganzen nochmal die Krone auf. Und dann am Ende hat der Bösewicht dann so ein Elektroanzug, sowas ganz Verrücktes. Also man kann es auch übertreiben, ja. So.
Okay. Ich hätte noch einen Film, glaube ich, aus der Kategorie grandios gescheitert. Equilibrium. Mhm. Der, glaube ich, so ein bisschen die Problematik hat, dass ein paar Jahre vorher halt Matrix rausgekommen ist und alles das, was Equilibrium versucht, halt besser gemacht hat, so ungefähr. Mhm. Aber ich finde, der hat trotzdem auch was für sich.
Ich habe den, ist Christian Bale, glaube ich, gell, spielt die Hauptrolle.
Ja, genau.
Ich mochte den. Fand ihn gut, aber der war natürlich kein großer Erfolg, weil es da einfach ein paar gab, die, glaube ich.
Ja, weil der auch, genau, und der sah einfach dann doch auch nicht so gut aus, wie er, glaube ich, hätte aussehen müssen, um erfolgreicher zu sein.
Ja, das stimmt.
So viel. Ja. Aber, weiß nicht, kann man sich, glaube ich, trotzdem.
Ja.
Habe ich schon länger nicht mehr gesehen, aber eigentlich, der Plot ist eigentlich cooler für mich.
Ja, der hat doch sowas auch mit so Religion auch ein bisschen was, oder? Ist da nicht sowas?
Ja, das ist so eine Utopie die Menschheit herausgefunden, dass Gefühle daran schuld sind, dass Menschen schlimme Dinge tun und deswegen nehmen die halt alle so eine Droge, die deren Gefühle so komplett unterdrückt. Und dann ist auch alles, weil das natürlich auch eine Diktatur ist halt alles verboten, was sozusagen Gefühle auslösen kann. Mhm. Also mit anderen Worten, so alles, was irgendwie schön ist, Kunst im Allgemeinen ist verboten. Und diese Sonderpolizei, die dafür zuständig ist, das ausfindig zu machen, die heißen irgendwie Paladine.
Mhm. Ach, sowas, okay.
Oder die haben, oder Kleriker, die haben so einen religiös angehauchten Titel.
Ein bisschen Inquisition oder irgendwie sowas.
Sowas in der Richtung.
Ja.
Ja.
Ich muss noch erwähnen, The Ring.
Ja, das hätte ich jetzt als nächstes auch getan. Ja. Also.
Geisterhorror, aber richtig gut.
Ja.
Also ich fand den schon heftig und gruselig. Und ich habe ja irgendwie so einen Hang dazu, mir so Filme anzugucken und dahinterher bereue ich es dann, wirklich. Also und The Ring hat mich wirklich lang verfolgt. Zumal, ich glaube, ich habe diese Geschichte schon mal erzählt, ich weiß es nicht, zumal wirklich. Wir haben so gewohnt, weiß nicht, im zweiten Stock in Freiburg, viele Häuser drumherum, einsehbar, irgendwie theoretisch vielleicht auch von anderen Häusern und so. Und ich weiß nicht, jedenfalls, ich habe diesen Film geguckt, vielleicht sogar auf Video mir aufgenommen, damals noch angeguckt.
Natürlich.
Und der Film ist, und es ist wirklich kein Witz, also zumindest in meiner Erinnerung ist es genau so passiert. Der Film ist vorbei und 20 Sekunden später klingelt das Telefon und es war niemand dran. Und ich dachte, okay, das ist ein sehr guter Prank. Aber wer spielt mir den gerade? Wer weiß, dass ich diesen Film jetzt gerade... Das wär noch eine Erklärung gewesen. Und das wäre wirklich ein geiler, Prank wirklich sehr gut Alter, gewesen. Aber es gab keine Erklärung. Wer hätte das sein sollen irgendwie? Ich hab's nie rausgekriegt.
Ja, wenn du aber sagst, die Wohnung war gut einsehbar, vielleicht irgendwelche Nachbarn, die das gesehen haben? Dass du
ja, aber das musst du dir mal vorstellen. Das ist ja Wahnsinn, oder? Den rufen wir jetzt an und legen auf. Ja. Oder und sagen nichts. Ja, ist ja unglaublich.
Aber Killer. Ja,
Killer. Das haben wir natürlich auch gemacht, diesen Prank. Aber dann halt irgendwie... wie während wir zusammen geguckt haben und irgendwer hat das Handy rausgeholt und angerufen dann immer. Ja, ne? Aber wenn man das wirklich gar nicht rausfindet,
ich war allein in der Wohnung, es war wirklich niemand da.
Ich weiß nicht, ich habe den Film geguckt, zusammen mit meiner, 13-jährigen Schwester zusammen und irgendwie, der Film war kurz vorm Ende und es war schon recht spät und kurz vorm Ende kommt unsere Mutter rein und sagt, was macht ihr denn jetzt noch hier? Und wir schreien sie einfach nur an, weil wir uns so erschreckt haben.
Hatte sie lange schwarze Haare vor dem Gesicht?
Nein, hatte sie nicht, aber in dem Moment war das egal. Aber der Film, der haut wirklich rein. Ich fand den auch ganz toll. Ja, auch den zweiten Teil habe ich dann später im Kino gesehen und so. Also ja, geht schon ab. Und diese Geisterhorror-Sachen sind halt auch oft gruselig. Also nicht immer, aber obwohl man immer weiß, das ist Quatsch, aber es ist, die schaffen das, ja.
Ja, und da gibt es auch so eine asiatische Vorlage für.
Ja, ja.
Das ist einfach, weil die sind einfach nochmal um so viele Längen verrückter einfach. Weil die sich da ausdenken, dann ist wirklich so, okay. Wo seid ihr denn falsch abgebogen?
Allein schon dieses Ringvideo, wie perfide und eklig und grotesk das ist. Also das hat man sich dann ja später nochmal auf YouTube und so in Gänze angeschaut und so. Ja, schlimm. Genau, ich habe mal eine Halloween-Party gefeiert. Da habe ich so einen alten Fernseher noch besorgt und immer in der Ecke lief dann die ganze Zeit in Dauerschleife das Ringvideo einfach. Das war auch mal schön, ja. Aber ich lebe noch.
Bowling for Columbine ist noch von 2002. Hat sich auch nichts geändert an der Problematik. Der Film hat jetzt mal wirklich nichts gebracht. Aber was mir noch aufgefallen ist, wie toll man Marilyn Manson fand nach diesem Film. Also spätestens spätestens da, wo man gesagt hat, das ist wirklich der schlauste Kerl, der da interviewt wurde von allen. So irgendwie, was würdest du diesen Kids sagen? Irgendwie, ich würde gar nichts sagen, ich würde ihnen zuhören. So, ja. naja, war dann auch viel heiße Luft offensichtlich dabei.
Auch schlecht gealtert auf jeden Fall.
Absolut, ja.
Wie hieß denn der Typ, Roger Moore? Nee.
Michael Moore.
Roger Moore war James Bond.
Roger Moore ist James Bond, genau.
Hört man auch nichts mehr.
Und der hat ja noch so die... Ja, der hat ja so richtig hart gegen die Bush-Administration so angeschrieben und angekämpft irgendwie so und sich da so richtig engagiert. Und da denke ich mir, so, ja, und jetzt? Und
jetzt wo bist du jetzt?
Ja, der ist völlig von der Bildfläche verschwunden. Also da gab es aber auch etliche, es gab mal noch eine Doku, die ihm quasi nachgewiesen hat, wie er auch manipuliert hat und wie er wirklich, also für seine Zwecke natürlich auch Interviews aus dem Kontext raus und dann immer nur die Ausschnitte natürlich reingebaut in seine Filme, die er da gerade gebrauchen konnte für seine Botschaft und so. Also da wurde ihm quasi eine Menge Schindluder nachgewiesen und ich habe das Gefühl, dass er danach irgendwie wurde es auch immer ruhiger dann irgendwie und das ist auch schon sicher 2008, 2009 oder so, als ich da mal diese Doku gesehen habe. Aber man hört nichts mehr, ich weiß nicht, was er macht.
Einfach von Fakten erledigt.
Lebt aber noch laut Wikipedia. Das auf jeden Fall.
Dann habe ich noch einen schönen Film von Paul Thomas Anderson, der ja Magnolia gemacht hat und Boogie Nights und diese ganz fantastischen, irgendwie so eine ganz eigene Art von Film nochmal, Indie-Film. Und der Film heißt Punch Drunk Love und er ist der beste Film mit Adam Sandler. Adam Sandler in einer ernsten Rolle in dem Film. Es ist ein Liebesfilm, ein ganz, ganz abgefahrener Liebesfilm mit Emma Watson, glaube ich, heißt die Schauspielerin. Nee, Emma Watson ist Hermine.
Die war doch ein bisschen jung dann, glaube ich.
Nee, das ist, wie heißt die? Emily Watson? Die andere Watson jedenfalls. Und ein ganz toller Soundtrack mit Songs von Beck auch und von John Bryan, der eine Menge coole Soundtracks gemacht hat um diese Zeit rum, unter anderem auch Magnolia. Zumindest die Instrumentalsachen, die nicht von Amy Mann waren. Und die Sachen, die von Amy Mann waren in Magnolia, waren produziert von John Bryan. Und er hat Fiona Apple und diese ganzen ja, Sängerinnen, die ich so um die 2000er rum sehr toll fand, sehr gern produziert und dann eben coole Soundtracks gemacht. Eben unter anderem auch für Vergissmeinnicht mit Jim Carrey. Diese ganzen, ja, so sehr postmodernen, abgefahrenen Indie-Filme von Michel Gondry oder Paul Thomas Anderson, so, das war so ein Stil, so ein bisschen. Und da ist Punch Drunk Love ein Film, der mir wahnsinnig gut gefallen hat damals. Mhm. Ja, ich glaube, das wären meine Filme, dann habe ich nichts mehr.
Ich habe noch zwei, einen, über den ich jetzt sprechen würde und einen, den ich an späterer Stelle aus Gründen besprechen möchte. Den ich jetzt noch habe, ist Minority Report mit Tom Cruise aus so einem Sci-Fi-Film, wo es irgendwie so darum geht, dass die mit so Orakeln da irgendwie dann so in die Zukunft schauen können und gucken können, wer irgendwann mal Verbrechen oder Morde begehen wird und die dann sozusagen verhaften, bevor sie es tun. Das ist so
also moralisch ein interessantes Thema, finde ich so. Philosophisch.
Ja, auf jeden Fall.
Ist das auch eine Philip K. Dick-Vorlage oder irgendwie so?
Ja. War eine Kurzgeschichte von Philip K. Dick, die gar nicht so viel hergegeben hat eigentlich. Also sie haben da ganz schön was draus gebastelt. Ja. Aber es ist auch so die Zeit, diese frühen 2000er, wo Philip K. Dick omnipräsent war irgendwie, wo, glaube ich, alles verfilmt wurde in irgendeiner Form. In Matrix ist er ja auch extrem präsent. Und da gab es ja wirklich eine ganze Menge von seinen Geschichten. Überhaupt auch hier Equilibrium, 2000er, sehr viel Dystopien und sehr viel, ja, so grundsätzliche philosophische Fragestellungen zum Wohin irgendwie. Es wäre eigentlich mal interessant, jetzt nochmal aus der heutigen Perspektive, nach allem, was wir wissen, was passiert, wie visionär diese Filme tatsächlich waren.
Ja, wahrscheinlich nicht so. Also es hat sich noch nicht so viel, oder doch, also eher aber dann zu Dystopie hin verändert. Ja,
absolut. Ja.
Einen spannenden Thriller habe ich noch, Insomnia, Schlaflos. Al Pacino gegen einen äußerst ernsten Robin Williams. Also der ist ja sonst auch immer eher so der lustige Typ gewesen, aber hier spielt er halt den Bösen. Und ich weiß auch wieder nicht mehr so viel von dem Plot, aber ich kann mich noch erinnern, wie eben Al Pacino als der Ermittler oder Cop oder so versucht da in Alaska wirklich einzuschlafen, das nicht hinkriegt, weil es die ganze Zeit hell ist. So, und im Prinzip passt das ja auch gerade jetzt zum Sommer. Da verdunkelt er irgendwie die Fenster und kriegt es nicht hin und kann einfach nicht schlafen. Und fand ich irgendwie spannend. Und dadurch wird er natürlich auch mal irgendwie immer fahriger, ne? Dadurch, dass er einfach nicht schlafen kann und so. Ja.
Gut. Okay.
Sonst habe ich nur noch Trash, das lassen wir jetzt mal.
Wir können ja mal gucken, wenn wir hinten noch Zeit haben, können wir ja noch ein bisschen Trash machen.
Könige der verdammten Zwei.
Ey, das habe ich letzte Folge erwähnt, wegen des Zeitgeistphänomens. Es ging mir nicht um den Film, ja? So.
Wir haben noch drei Alben vom Demery. Sollen wir damit weitermachen? Habt ihr sonst noch irgendwas außer euren gewählten Alben? Müssen wir noch irgendwie über Hits, die wir noch nicht gesprochen haben? Oder?
Privates und so,
das haben wir gehabt,
abgearbeitet.
Ja, dann haben wir hier The Flaming Lips, Yoshimi Battles the Pink Robots.
So, what?
Also halt Flaming so
Dimmery-Musik.
Flaming Lips sind so eine Band, die, bei der es mich nicht wundert, dass sie beim Dimmery auftauchen, weil sie beispielsweise auch im Rolling Stone Magazin immer extrem gefeiert werden. Es ist eine von diesen amerikanischen Weirdo-Bands, die dann aber von Kritikern wahnsinnig geliebt werden. Also die stehen so, finde ich, die muss man in einem Atemzug nennen mit so alten Bands wie Devo, finde ich, und dann auch Ween in den 90ern. Also so total verrückte Bands, eigentlich auch was die Bühnenshow angeht und dieses Gesamtkonzept. Und wenn man sich dann so manche Alben anhört, dann ist es eigentlich gar nicht so weird irgendwie. Dann sind die Songs eigentlich, ich würde Spiritualized noch oder Spaceman 3 ist auch noch so ein Typ irgendwie, der auch so abgefahrenes Zeug macht. Das wird immer von Kritikern wahnsinnig gefeiert. Es ist ein bisschen psychedelisch, es ist ein bisschen irgendwie postmodern, es ist voller Referenzen, es ist abgefahren, es ist stilistisch schwer zu greifen. Ich weiß gar nicht, was da noch alles. Und es ist live natürlich immer sehr, sehr wild auf der Bühne, sieht man ja beim Demory auch. Mit Bild bei Flaming Lips denke ich immer an so große Bälle, die irgendwie auf der Bühne rumfliegen, mhm, sieht man da ja auch. Und ja, Verkleidungen und abgefahrene Kostüme und so.
Ja.
Album selber finde ich unfassbar langweilig.
Ja.
Ich habe mir notiert, die Elektro-Einflüsse machen das Gedudel nicht mehr.
Ja, manchmal schön, manchmal sehr experimenteller Indie, habe ich aufgeschrieben. Also dieses Yoshimi Battles the Pink Robots, also der Titeltrack, der hat ja zwei Parts. Der erste geht, der zweite ist völlig durcheinander. Und der erste Song, dieses Fight Test, das ist doch einfach Father and Son von Cat Stevens, oder?
Also, total. Das wäre eine Frechheit eigentlich.
Ja, wirklich.
Also Wahnsinn. Ja. Und das ist schon ja ein echt eigentlich ein bisschen langweiliges Lied. Also jetzt das so fast 1:1 zu covern, ist jetzt auch als Idee. Aber es war ein kleiner Hit. Also ich kenne es tatsächlich noch von damals. Irgendwo lief das mal.
Ja.
Vielleicht sogar im Musikfernsehen noch oder so. Ich weiß nicht.
Ich finde es ja immer schön, wenn der Mars vorkommt. Hier, da gibt es ja auch irgendwie einen Song oder zwei sogar, Pavonis Mons und Utopia Planitia. Das sind ja so Regionen auf dem Mars. Finde ich immer schön. Und in der Spotify-Beschreibung steht übrigens über die Band: as brave, as frequently brilliant, as deliciously weird.
Ich könnte mir vorstellen, dass der Klaus Positives dazu zu sagen hätte. Ich meine auch, dass er die hört oder auch live schon gesehen hat. Aber den haben wir jetzt nicht hier. Und wir können uns ja ungefähr vorstellen, was er sagen würde. Also allein, dass es so weird und abgefahren ist irgendwie und auch ein bisschen langweilig ist, sind schon lauter so Attribute, wo man sagt, ah ja, das hört der Klaus.
Ja, ja, ich habe da auch nochmal in The No Twist reingehört. Das ist auch, ja, also die Stimme wirklich, meine Güte.
Ja.
Ja.
Gut, dann kommt der nächste und es ist Beck mit einem ungewöhnlichen Album für Beck. Sea Change heißt es. Mhm. Beck hat ja, glaube sein drittes oder viertes Album aus den späten 90ern hieß Mutations und das war schon so ein Country-Singer-Songwriter-Album, das ich gar nicht schlecht fand damals. Und dann hat er ja sein, glaube 2000, sein hochgelobtes, ja, mit dem grünen Cover, weiß ich nicht mehr, wie es hieß. Das war, hatte damals 5 Sterne im Rolling Stone. Das gibt's eigentlich nie. Das gibt's alle 5 Jahre mal oder so. Weiß gerade nicht mehr, wie das hieß. Muss ich gleich nochmal gucken. Und danach kommt jetzt dieses Album hier. Man sagt, er habe, oder Demory sagt, er hat Liebeskummer gehabt zu der Zeit. Das hört man vielleicht oder erklärt vielleicht einiges, was auf diesem Album passiert. Und es ist wohl also auch eine existenzielle Krise und es ist wohl auch so die Zeit, wo er in Scientology eintritt. So, das ist ja auch immer was man mit Beck assoziiert. So, Scientology. Aber er hält sich da natürlich extrem bedeckt. Man weiß nicht viel. Also es gibt keine, ich glaube, wenig Aussagen von ihm selber. Jetzt, was haltet ihr davon? Habt ihr es angehört?
Ja.
Ich habe versucht. Also ich fand es sehr langweilig. Ja.
Ich habe da immer wieder so Pink Floyd drin gehört. Bin ich irgendwie falsch gepolt oder sind manche Akkordfolgen einfach immer für mich mit Pink Floyd verbunden? Aber gerade in dem Song Lonesome Tears, da dachte ich, steckt jede Menge Pink Floyd drin. Also auch die Stimme klingt eigentlich sehr wie Gilmore, aber ohne britischen Akzent, finde ich. So.
Also ich finde es nicht so verkehrt. Die haben ja auch so relativ schlichte Songs, wo einfach halt so eine Akustikgitarre irgendwas schrabbelt und dann wird da so ein bisschen ein Bohai drum gemacht irgendwie durch vielleicht hallige E-Gitarren drüber und dann vielleicht noch irgendwelche Keyboard-Flächen oder in dem Fall viele Streicher ja auch. Also ich finde es nicht so verkehrt. Und seine Stimme ist wirklich extrem gelangweilt, hebt Demory auch 1-2 Mal hervor. Also er singt, ich mag seine Stimme eigentlich, aber da kommt jetzt nicht viel. Wenn man das jetzt mal vergleicht mit einem Chris Martin, was der aus solchen Liedern rausholen würde. So, das ist natürlich alles sehr gleichförmig gesungen und sehr unemotional und ein bisschen einschläfernd so. Mhm. Aber ich finde, es gibt ein paar, also insgesamt ist es, sagen wir mal, ein Singer-Songwriter-lastiges Album. Von der Produktion habe ich, denke ich, so an 70er Jahre, so Leute wie John Taylor oder so, oder auch dann eben, wenn es düsterer sein soll, vielleicht Nick Drake, der ja auch so Akustikgitarre, melancholische Songs, und dann machen teilweise die Streicher hinten dran unfassbare Sachen. Und wenn man sich wirklich mal drauf einlässt, dann finde ich gerade bei Lonesome Tears oder vor allem bei Paper Tiger, also das nimmt dann wirklich, wenn du es mal auf Kopfhörer anhörst und sagst, ich höre mir jetzt wirklich das Lied mal von vorne bis hinten an, was so ab Minute 2,5 oder so die Streicher machen, ist wirklich geil. So. Und dann kann man eine Ahnung kriegen, was er vielleicht wollte mit diesem Album. Nämlich so, lasst euch mal drauf ein, hört euch das mal richtig an, macht mal nichts anderes und hört mal nur dieses Album an. Und dann werdet ihr vielleicht was erleben. So. Aber ihr müsst dem Zeit geben. Also das ist, glaube ich, so sein Ansatz hier. Und wenn man das wirklich mal macht, und wirklich, vielleicht, jetzt weiß ich auch, was man so macht, ein Puzzle macht oder Geschirr wäscht oder so, irgend so was Meditatives und einfach mal diese Musik hört, dann kommen Momente, wo man denkt, leck mich am Arsch, das ist aber schon geil jetzt. Aber die hört man natürlich nie, wenn man nur durchklickt bei Spotify oder denkt so, oh nee, langweilig oder so. Also das ist was mir jetzt im Urlaub nochmal aufgefallen ist, wo ich es wirklich nochmal durchgehört habe und gedacht habe, es sind 3-4 extrem intensive und tolle und berührende Momente drauf. So. Oder Songs.
Das ist jetzt so ein bisschen auch so wie so, ja, guck dir die ersten 5 Folgen der Serie mal an, ab dann wird sie gut. Wo ich mir immer denke, ja, wieso machst du denn nicht sofort eine gute Serie?
Ja.
Also warum machst du denn nicht ein Album, das einfach das mal anmacht und dann ist das gut?
Das ist eine interessante Frage. Da kann man auch gerade noch mal drüber reden, wenn wir auch mal unsere Serienfolge, die wir ja noch in petto haben, mal reden. Also ich denke so an so Sachen von David Lynch dann auch oder so, der halt eben gerade nicht direkt reinknallt. Ja, der halt wirklich nicht wie Tarantino nach Minute 3 schon alles klar macht, sondern sich halt reinschleicht und sagt so, das ist jetzt mal was für Leute mit Geduld. Ja. Und es baut sich auf. Und ich bin da mal prinzipiell schon offen dafür, weil es halt auch gar nicht mehr dem Zeitgeist entspricht. Und ich mag eigentlich, wenn jemand sagt so, ich habe mir jetzt zum Beispiel gerade angeguckt, True Detective Staffel 4. Und die machten es auch extrem mit Jodie Foster im dunklen Alaska, wo es zum Beispiel nie dunkel wird. Also es ist dann die andere Seite des Jahres irgendwie. Und nie hell wird. Es spielt nur im Dunkeln. Ja. Und diese Serie lässt sich unfassbar Zeit. Und ich mag das total. Und hat trotzdem was Hypnotisches. Und wenn es dann trotzdem immer wieder Momente gibt oder interessante Charaktere oder interessante, weiß nicht, wenn man immer das Gefühl hat, da passiert noch was. Ja, dann muss man Zeit geben dem Ding. Dem muss man eine Chance geben. Ich mag das irgendwie. Das heißt aber nicht, dass das Album jetzt irgendwie Geduld. So der Knaller ist, aber ja. Ja, ihr jungen Leute, ihr habt da keine Geduld mehr.
Zum Thema Geduld sage ich auch nachher nochmal was.
Also gut.
Ja.
Also das nächste Album knallt auf jeden Fall mal direkt definitiv. Da rein. Es ist von Missy Elliott. Genau,
da braucht man keine Geduld.
Under Construction, jetzt seid ihr dran.
Ja. Von Missy Elliott. Ja. Ich habe mir das auch noch mal angehört irgendwie so und also das macht so richtig so diese frühen 2000er Feelings so richtig. Ja. Ne? Also gerade irgendwie hier mit Work It und Gossip Folks, also die beiden Singles oder so, also die man dann vielleicht sogar auch noch mal ein bisschen besser kennt als das Album selber, da war man schon sofort abgeholt. Also es ist so gute Laune Party-Mucke einfach, die cool ist. Was ich dann krass fand, ist, wie viele hochkarätige Featurings die auf dem Album hat. Ne? Ja. Also einfacher natürlich Jay-Z und Beyoncé, dann aber auch Method Man, der zu der Zeit eine absolute Größe ist. Ludacris war da auch richtig groß eigentlich, also es sind wirklich richtig, richtig große Namen.
50 Cent.
Was mich dann so
50 Cent auch. Ja, am Ende ein Remix von Work It. Ja, auch einfach nur mal 50 Cent mir nochmal. Und TLC, komme ich aber auch noch was zu.
Genau. Mhm. Und was mich so ein bisschen zu der Frage dann gebracht hat, wo ich über nachgedacht und jetzt auch keine Antwort drauf gefunden habe, ist sie so erfolgreich, weil oder obwohl sie eine Frau ist?
Mhm. Also wenn man den Ansagen auf dem Album Glauben schenkt, dann würde ich sagen, weil. weil sie ja da ordentlich so Female Empowerings Ansagen macht. Ne? Also das Album beginnt ja mehr oder weniger mit einer Rede an die Zuhörenden und so, und dass das alles hier noch under Construction ist. Ich bin auch under Construction. Dann gibt es zwischendurch einfach nochmal so ein Skit, wo sie dann nochmal sagt, irgendwie Frauen in der Musikwelt und so, und ihr müsst euch behaupten und dies und das. Und am Ende geht es ja auch nochmal raus mit wieder nochmal so einer Ansage und irgendwie seid mal alle lieb zueinander, so. Und also mindestens weil, so, ja, glaub schon.
Würde ich auch sagen. Also die ist ja so, finde ich, so eine Frau, die jetzt halt diese Hip-Hop-Klischees oder diese ich bin eine geile Bitch-Klischees, wie jetzt eben Lil Kim, über die wir letztes Mal ja gesprochen haben, aus der Zeit ja gar nicht bedient, irgendwie überhaupt nicht, und das Spiel auch gar nicht mitspielt. Und ja auch gar nie irgendwie in eine Situation kam, wo man gedacht hätte, ah, soll jetzt also deine Art von Self-Empowerment sein, dabei sitzt du eben auch nur nackt auf der Abrissbirne oder auf dem Gaul oder so. das kann man ihr wirklich bei Gott nicht vorwerfen. Daher würde ich schon immer sagen, dass sie ja jemand ist, der man so als starke Frau immer so bezeichnet. Also diese Typinnen, die es halt in der Rockgeschichte dann eben auch immer gab, die so sich als Frau sagen, so, ich stehe jetzt hier auf für, wie auch hier Beth Ditto oder so, diese genau. Frauen, die dann halt diesen Klischees, diesen ja sexy Klischees halt überhaupt nicht entsprechen wollen auch. Und gerade dadurch einen Markt auch wieder finden oder ein Publikum, glaube ich.
Aber in dem Moulin Rouge-Video war sie trotzdem am Ende, ne?
Ja, stimmt, ja schon, aber ja, aber halt auch anders als die anderen Mädels da in dem Moulin Rouge.
Ja,
ne?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, ja. Also ich glaube, ich mochte diese Attitude von ihr früher gar nicht, weil ich irgendwie diesen ganzen Stil auch nicht so mochte, dieses Bling, Bling, Hip-Hop, Ketten und dieser Kram. so Ghetto Blaster und die. Aber heutzutage finde ich das eigentlich
das cool. Das war jetzt so eine richtige 90er Jahre Cringe-Beschreibung von Hip-Hop.
Ich muss ja auch.
Yo, man. Ich bin froh, dass ich nicht von mir kam.
Yo. Aber ich muss ja auch hier die Zielgruppe dieses Podcasts auch ein bisschen ansprechen. Ne?
Ja.
Also, absolut. Und ich fände das sehr cool, wenn Hip-Hop heutzutage wieder ein bisschen so wäre. So. Und ich wollte noch ergänzen, also ich fand das auch hier, ich habe ja Königin der Verdammten, ne, den Tod von Aaliyah erwähnt. Und es gibt auf dem Album auch einen Song für Aaliyah, nämlich Can You Hear Me? Und der ist eben mit TLC zusammen. Also nach dem Motto, ich hoffe, dir geht's gut da oben im Himmel und bla bla bla. So.
Schön.
Ja.
Okay. Ja, dann sind wir bei unseren verbleibenden Lieblingsalben des Jahres oder denen, die wir uns ausgesucht haben. Und ich würde euch mal den Ball zuspielen für das euer viertes Album. Oder genau. Ich weiß nicht, wer möchte?
Ich glaube, es macht Sinn, wenn Alex anfängt.
Okay.
Es könnte Sinn machen, ja, weiß ich nicht. Aber okay, dann mache ich das halt.
Ja, mach doch mal.
So, und ganz wichtig, ich hatte ja beim letzten Mal schon erwähnt, dass die Alben diesmal vorgeschlagen worden sind, eben von den Leuten aus meiner Band. Und jetzt kommt der Vorschlag von unserem Drummer, nämlich die Eminem Show von Eminem. So, und ich fand das Album oder finde das Album vor allem heutzutage sehr gut. Es gibt so ein paar recht ernste Töne, die angeschlagen werden. Nicht so richtig viel Slim Shady, wie ich finde. Es ist natürlich aber trotzdem schon mit der beste Slim Shady Song drauf, den es gibt, nämlich Without Me. Und der war ja auch übrigens eigentlich der Nummer 1 Hit des Jahres. Den habe ich jetzt in der Hit-Auflistung weggelassen, aber der war eigentlich, zumindest laut Chartsurfer.de, der größte Hit des Jahres. Es gab ja dann sogar noch so ein Dance-Cover von Drunken Monkey, der hieß nur E. Da war auch nochmal diese Melodie einfach drin. Also Without Me und auch im Nachgang ist, glaube ich, schon einer der bekanntesten Eminem, oder auch vor allem der Slim Shady Songs. Dann Cleaning Out My Closet rechnet dann noch mal so ein bisschen rechnet mit seiner Mutter ab. Ich finde das eigentlich eine sehr schöne Metapher, so von wegen, ich räume mal auf hier, so was alles so in der Vergangenheit eigentlich so passiert ist. So, ich habe kleiner Service für alle Zuhörenden, sehr lange überlegt, woran mich die Melodie in Cleaning Out My Closet erinnert. Da ist so ein bisschen so Klavier mit drin. Und es hat mich einen Nachmittag gekostet, aber ich kam drauf, While My Guitar Gently Weeps. So. Mhm. Also, jetzt, wenn ihr das jetzt mal nachhört, dann werdet ihr das hören, was ich meine. Es hat mich wahnsinnig gemacht, so, dass ich da nicht drauf gekommen bin. Da gibt es recht viele Samples, auch aus Pop- und Rock-Songs, zum Beispiel Sing for the Moment, benutzt den Refrain von Dream On von Aerosmith. Sehr prominent, sehr wichtig, sehr bekannt. Ich denke sogar, es gibt mehr Leute, die Sing for the Moment kennen, als die Dream On von Aerosmith kennen, aber da lehne ich mich vielleicht weit aus dem Fenster. Dann Superman auf dem Album sampled I Was Made for Loving You von Kiss. Ja, also auch da ganz coole Songs gesampelt. Und ganz süß, es gibt einen Song mit Hayley, also seiner Tochter. Die war ja damals 7 und der Song heißt My Dad's Gone Crazy. Und diesen Refrain, also diesen Satz, sagt sie halt immer so mit 7. Das ist sehr süß. Generell gibt es aber auch eben einen Song für Hayley. Der heißt auch wirklich Hayleys Song. Da singt er davon, dass er immer für sie da sein wird und bla bla bla. Und wenn man sich zurückerinnert an die Alben des Jahres 2024 Folge, die wir gemacht haben, da habe ich ja auch das Eminem-Album vorgestellt. Da gab es ja einen Song drauf, der so ein bisschen Reue zeigt, dass er eben nicht immer für sie da war, nämlich in den letzten 25 Jahren so. Nämlich diesen Song Somebody Save Me, wo er ja sehr entschuldigend sagt, dass er so eigentlich so die ganzen wichtigsten Sachen aus ihrem Leben verpasst hat. Naja, wahrscheinlich aber nicht die Geburt von Hayleys erstem Sohn, denn wir müssen festhalten, Eminem ist Opa.
Ja.
Ja.
Und das macht betroffen.
Das macht betroffen. Habt ihr was zu ergänzen zu diesem Album? Eminem Show?
Ist nicht dieses Superman auch so ein bisschen für seine Tochter related? Oder verwechsel ich das gerade?
Weiß ich nicht. Aber vom Text her weiß ich nicht. Der ist auf jeden Fall zusammen auch noch mit jemand anders. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, das ist eher so ein.
Okay, dann ja, vielleicht.
Mit Dina Ray. Ja, danach kommt also auf jeden Fall der Hayley-Song.
Ich habe es mir jetzt zum ersten Mal angehört, nachdem ich es gelesen habe bei dir, und fand es deutlich schwächer als diese. Worüber haben wir. Was war sein Debüt? Da haben wir auch schon drüber gesprochen.
Ja, sein Debüt ist die Slim Shady EP, und, da haben wir noch nicht
ja, drüber genau, gesprochen. Ja, genau. Und das
wir
danach
haben gesprochen dann, über die Marshall Mathers.
Ja, genau, die.
Wo
ja,
ich gesagt habe, das ist auch. Das meiner Meinung nach das All-Time-Stärkste.
Also das, ja, und da kommt es nicht annähernd ran, fand ich jetzt.
Ja, und ich persönlich finde auch, es wird dann ab dann jetzt auch eher wieder, geht's ganz
ja,
ein ganzes Weilchen eher bergab, um dann jetzt hinten raus wieder krasser zu werden.
Ja.
Also da bin ich dann aber jetzt auch nicht mehr tief genug drin, um das jetzt genau, also irgendwie irgendwann später kam mir dann dieses Rap-Gott und das ist ja dann, also da ist der Titelprogramm auf jeden Fall.
Okay.
Ja. Da kommt dann aber eben wieder und sagt so, ihr denkt, es gibt noch so andere. Ja, hier, komm mal.
Jetzt ich.
So, könnt ihr alle wieder aufhören mit euren Karrieren. Das war's. Ciao.
Ja. Und ist es dann auch so gut, oder?
Es ist nicht in Worte zu fassen.
Okay.
Der ist ja wahrscheinlich der technisch einer der versiertesten Rapper überhaupt aller Zeiten. Und in dem Song ist das einfach nochmal.
Ja.
Also, es ist mir schleierhaft, wie der das schafft, so diese. Also, der hat ja das Talent zu machen, dass sich jedes Wort reimt, völlig egal.
Ja.
Ne? Und der findet ja auch Reime auf Wörter, auf die es keine Reime gibt, so wie Orange. Nichts reimt sich auf Orange, außer bei Eminem, da reimen sich 30 Wörter auf Orange, aber.
Okay.
Ja. Ja. Das ist schon. Und The Death of Slim Shady, das neueste Album, fand ich ja auch eins meiner Alben des Jahres. Also hinten raus. Also jetzt ist wieder richtig.
Ja. Ja. Das ist das hier mit Houdini und sehen.
Ja.
Mit Houdini, ne?
Ja. Ja. Wo er auf dem Album versucht, gecancelt zu werden. Ja. Und die beiden Alter-Egos so gegeneinander wettstreiten. Ganz toll. Ja.
Gut, dann habe ich ein Album, das sind auch wieder alte Helden, über die wir schon öfter gesprochen haben. Ich vor allem, Pearl Jam, machen mal wieder ein Album, 2002. Und ich habe das Gefühl, die machen so ab Mitte der 90er dann immer so sperrige Alben und dann wieder etwas eingängigere Alben. Also No Code, sehr sperrig, Yield, eingängig, dann Binaural, wieder sehr seltsam. Und dann kommt Riot Act und Act. 2002, und das ist ein sehr gut hörbares Pearl Jam Album, finde ich. Hat ein paar sehr feine Songs drauf. Dieses, wie hieß die Single? Jetzt muss ich gerade kurz gucken. Can't Keep ist auf jeden Fall das erste. Da gab es mal noch eine Ukulele-Version auf Eddie Vedders ersten Solo-Album, das ja ein Ukulele-Album war, aus irgendwelchen Gründen.
Klar,
ist, Can't Keep dann nochmal drauf. Dann ist mit Bush-Liga nochmal eine explizite Kritik am amtierenden US-Präsidenten. Pearl Jam war ja zu dieser Zeit, vor allem dann 2004, zusammen mit Springsteen und ich denke R.E.M. so mit federführend, diese Kerry-Kampagne zu unterstützen und Bush abzuwählen, was ja dann auch grandios gescheitert ist. ansonsten ist es ein, finde ich, sehr, sehr, sehr feines Album mit nicht durchgängig Brüllerliedern, aber doch sehr, sehr vielen. Vor allem, weil Pearl Jam eben da zu dieser Zeit immer zu allem fähig ist und man auch Alben dann gehört hat. Das nächste dann, das mit der Avocado vorne drauf, wo ich mich echt gefragt habe, so, was soll jetzt eigentlich das? Wo ist mein Pearl Jam hin? Jetzt gucke ich gerade noch ganz kurz, wie dieses tolle Lied heißt im 6/8-Takt auf Riot Act. Und zwar heißt es I Am Mine. Das war die Single.
Okay,
und das ist wirklich das schönste Lied, finde ich, da drauf. Love Boat Captain, auch wunderschön. Crop Duster hat mir immer gefallen. You Are. Schöne Sachen drauf.
Ja, die Wetterstimme ist immer super. Ich möchte auch hier nochmal sagen, das ist gut joggbar. Ich habe es ausprobiert. Und ich finde es immer wieder ein Phänomen. Also ich habe noch nie so häufig über Pearl Jam gesprochen wie mit dir. weil irgendwie haben die alles, was mir gefällt. Und ich weiß nicht, warum ich die damals eigentlich gar nicht auf dem Schirm hatte. Also die haben nicht stattgefunden früher. Außer natürlich Alive. Aber sonst ja.
Das ist halt auch, also im Vergleich jetzt zu sonstigem amerikanischem Alternative Rock, College Rock und solche Sachen, die man vielleicht auch da gehört hat, die dann so im Musikfernsehen liefen, ist es halt schon immer ein bisschen vertrackter, sperriger in den Kompositionen. Und es ist dann wirklich ab Vitology oder eigentlich schon ab dem zweiten Album, sind es wirklich schräge Songs, die sich seltsam reinschleichen müssen, die nicht so direkt reinknallen wie jetzt so manch anderes, was da einfach lief. Also da ist schon Nirvana ist einfach viel klarer so in den Songs und dann eben alles, was da in dem was eben dem Nirvana-Pfad eher folgt. Und bei Pearl Jam, das ist dann aber immer so eine Gratwanderung auch zwischen total magisch und irgendwie langweilig. So. Also das schaffen sie halt dann auch. Immer mehr Songs und immer mehr Alben, auf denen wirklich Songs drauf sind, die es halt eben nicht haben. Oder wo ich das Gefühl habe, das ist jetzt irgendwie, da passiert jetzt gar nichts. Aber ich gebe ihnen immer wieder neu eine Chance und entdecke halt auf jedem Album eigentlich immer schöne Sachen. Manchmal mehr, manchmal weniger. Aber die mit denen ist immer zu rechnen. Ich mag das, weil sie eben nicht so klar sind in ihren Kompositionen. Es ist wirklich teilweise vertrackt und weiß auch gar nicht, wie die komponieren ganz genau. Aber sie gehen immer, sie gehen nicht den geraden Weg, sie gehen nicht den offensichtlichen Weg oder ganz, ganz, ganz selten.
Ja, vielleicht ist das der Grund, warum die dann nicht so chartpräsent auch einfach waren, dass man das einfach dann auch
absolut,
in dem Alter mit 15 auch nicht so mitbekommen hat. Ne?
Es ist keine Musik mehr für 15-Jährige.
Keine Radiomusik, kein Viva-Musik.
Nee, gar nicht. Ja. Martin.
Jo, bleiben wir so ein bisschen im Alternative-Bereich. Ich habe Red Hot Chili Peppers, by the way, noch am Start. Und ich muss sagen, Red Hot Chili Peppers und ich ist, weiß ich, eine schwierige Beziehung vielleicht. Also im Wesentlichen ist by the way und der Vorgänger hier, Californication, das ist im Prinzip Red Hot Chili Peppers für mich. Also alles so davor und alles so danach, also habe ich irgendwie so gar keine Meinung, keine Ahnung. in meiner Welt haben die diese beiden Alben gemacht, die sind ganz cool und fertig. Mhm.
Ja, aber auch nur ganz cool. Also jetzt nicht super cool. Also,
nee, nur ganz cool.
Ja. Ich kann es auch nicht so richtig greifen. Irgendwie, ich mochte die nicht so, aber irgendwie dann doch. Und man konnte ja früher denen auch nicht so richtig entkommen. Also die waren ja schon sehr präsent. Und auch da, die machen sehr vieles richtig. Aber ich glaube, was mich am meisten nervt, ist der Gesang. Der ist mir irgendwie zu hoch. Ich weiß es nicht. Ja.
Also ich finde es ein. Ich habe die Chili Peppers kennengelernt, oder die waren ja für mich omnipräsent 91 mit Blood Sugar Sex Magic, und da gab es wirklich kein Entrinnen, und das war ja also ich fand dieses Album unfassbar, und auch heute, wenn ich es höre, ich kann es nur selten hören, weil es mir fast zu intens ist irgendwie, aber wenn ich es höre, denke ich eigentlich nach wie vor, das ist einfach ein Geniestreich, ein absolutes Meisterwerk, und für mich sind die Chili Peppers, also ich messe sie immer an dem Album, und da ist By the Way ein leichtes Album, also im Vergleich zu vielen anderen. Also es rumpelt wie will man es nennen? Es gibt viele akustische Instrumente drauf, sogar ein Akkordeon mal bei einem Lied, viele Akustikgitarren. Ich habe das Gefühl, es ist ein relativ wenig rockiges Album im Vergleich. Ich glaube, sie haben auch im Vergleich zu Californication nochmal einen Gang zurückgefahren. Es sind relativ viele ruhigere Lieder drauf auch. Oder dann so Sachen wie der welches ist denn das? Oh, Mercury, glaube ich, fast so ein Ska. Ja, so. Mhm. Das ist, glaube ich, der mit dem Akkordeon. Und, oder Dozed oder so, irgendwie so, gibt so, ja, relativ, es ist ein relativ unfunkig, unrockiges Album für die Chili Peppers Verhältnisse. Wir haben es irgendwie ruhig angehen lassen. Sie waren irgendwie ein bisschen mellow, habe ich das Gefühl. Und daher mochte ich das irgendwie immer, das Album. So, es hat nicht so reingeknallt wie die anderen. Aber trotzdem schön.
Trotzdem schön. Der Zephyr-Song ist wirklich ganz schön.
Super schön. Also
von der Melodie her. Ja.
Den habe ich auch. Und hier auch der Titeltrack, by the way, ist auch super. Und Can't Stop.
Can't Stop ist, ja, knallt schon rein. Also, ich habe dann hinterher gemerkt, dass ich das Album, also jetzt, ganz gut durchgehört habe, so, und mich als eigentlich auch kaum genervt hat oder so, und das ist eigentlich auch nochmal so ein paar Stücke drauf sind, die ich gar nicht kannte, so, ne, weil ich das Album früher nie so durchgehört habe. Auch Don't Forget Me hat einen sehr coolen Bass, so, da hat der Flea mal wieder so ein bisschen was gezeigt und so.
Also die Chili Peppers haben natürlich auch immer das Potenzial zu nerven, daher, dieses Album nervt relativ wenig, finde ich.
Ja.
Kann ja auch schon eine Auszeichnung sein. Nervt nicht, wie bei den Pet Shop Boys letztes Mal.
Prädikat nervt nicht.
Ja. Alex, was hast du?
Was habe ich denn als nächstes? Also, ich würde sagen, ein ganz wichtiges Album des Jahres schieben wir noch mal ganz bis zum Ende. Weil der Klaus jetzt nicht da ist, komme ich jetzt mit einem Album, was auch der Klaus eigentlich machen wollte, und auch gleichzeitig vorgeschlagen wurde von nämlich meiner Schwester. Die ist einerseits großer Fan dieses Podcasts, wollte ich nochmal erwähnen. Und außerdem in unserer Band die Sängerin. Und die hat das Album O von Damien Rice vorgeschlagen. Und das ist ja wohl abartig. Also abartig, wie Marc das immer benutzt. Also abartig gut. Das ist ja so ein tolle Musik, so, also das ist ja, Damien Rice ist ja ein irischer, ich sag mal, Alternative Singer-Songwriter. Also im Prinzip ist es schon Singer-Songwriter-Musik, aber es ist so anders und es ist so ein, finde ich, Ausnahmekünstler. Ich frage mich immer, wie kann man so viel Emotion in eine Stimme packen? So, in diese eine Stimme. So, es ist auch das ganze Album kommt mit sehr reduzierter Instrumentalisierung irgendwie aus. Es ist meistens nur Akustikgitarre, dann mal so ein bisschen so leichtes Jazz-Schlagzeug, ab und zu Streicher, aber die können auch weg. Und dass man damit so viel ausdrücken kann und so viel Emotion und so viel Leid vor allem auch irgendwie ausdrücken kann, ist schon bemerkenswert. Der bekannteste Song ist, denke ich mal, Cannonball, und das ist auch so schön. Also so ein schönes Lied. Ich glaube, das war auch damals überall in allen möglichen Serien mal im Hintergrund oder so. Und Cheers, Darling ist also das transportiert perfekt den betrunkenen Iren, der irgendwo in so einer Bar in Dublin seiner Verflossenen hinterherheult. Also dieses permanent, dieses Cheers, Darling, und dann wirklich so betrunken und dann auch immer diese Glasgeräusche dabei. Also ganz toll. Und dann muss man noch dazu sagen, dieses I Remember, also das Duett mit Lisa Hannigan, die sowieso häufig auf dem Album vorkommt, ist absoluter Burner. Also wie das abgeht hinterher, also erst singt sie ja und dann kommt er hinterher zu Wort und schreit alles nur noch zusammen und es ist alles so, alles stürzt in sich zusammen. Es ist wirklich, also man muss schon für dieses Album auch in der Stimmung sein. Also wenn man happy sein möchte, ist das Album nix. Und wenn man zu traurig ist, sollte man das Album auch nicht hören. Aber ich finde es ganz toll. Also Damien Rice, oh.
Ich habe ja die Theorie, dass Tom York von Radiohead zusammen vielleicht mit Jeff Buckley eine neue Art von Männergesang etabliert hat, nämlich dieses verletzliche, emotionale, unmännliche Singen, was man dann in den 90ern hatte, also dieses fast androgyne und sehr vulnerable, brüchige Gesang. Und Damien Rice steht, finde ich, voll in dieser Tradition, allein von seiner Stimme. Und ich hab den kennengelernt erst später, 2014, mit seinem Album Dort. Und da ist ein Lied drauf, das heißt It Takes a Lot to Know a Woman. Und dieses Lied ist für mich eines der schönsten Lieder der letzten, weiß nicht, 15 Jahre oder so. Und ich habe mich dann eben immer mal von diesem Lied rückwärts nochmal mit Damien Rice beschäftigt und finde eigentlich im Vergleich dazu alles noch ein Tick langweilig, also rein kompositorisch. Und habe jetzt auch gedacht, nachdem ihr beide dieses Album vorgeschlagen habt, jetzt höre ich mir das mal an, Damien Rice, bin ich mal gespannt. Und ich weiß nicht, irgendwie, also dieses Lied ist so toll, dass ich immer denke, wieso macht er nicht mehr sowas irgendwie? Und fand es jetzt fast ein bisschen zu reduziert alles und minimalistisch instrumentiert. Und nur seine Stimme fand ich dann fast ein bisschen wenig. Das ist dann eben halt bei Radiohead oder bei Jeff Buckley, dass die Instrumente drumrum eben noch viel mehr machen, was mir persönlich jetzt hier ein bisschen fehlt. Was aber nicht heißt, dass es nicht toll ist, was der macht und sicher auch ein toller Typ ist. Ja.
Und es ist doch auch das Debütalbum, wenn ich mich recht erinnere. Also von daher... Ja. Also dafür ist es aber schon, also ja.
Ja, ich meine, klar, hat er was zu sagen und ist ein toller Typ und hat eine Charisma. Ich fand es jetzt nur, ich hätte mir ein bisschen mehr Intensität von noch was drumherum passiert gewünscht, aber das ist wirklich meine Meinung. Auch weil ich eben dieses It Takes a Lot so dermaßen unfassbar finde und da passiert halt so viel. Und da bin ich immer ein bisschen enttäuscht, wenn er dann eben nur so karge Lieder macht. Mhm. Sehr häufig.
Was sagt der alte Metalhead?
Der muss sich das noch anhören.
Okay. Ja, okay. Ja.
Dann habe ich auch
Also Singer-Songwriter und ich ist immer schwierig, aber irischer Singer-Songwriter ist schon mal eine Attributierung, die da helfen könnte.
Ja, ja, genau. Und du bist ja auch eher so ein emotionaler Mann. Also von daher könnte es ja gefallen.
Ja, witzig, aber In Musik ja gar nicht.
Nee, stimmt, ja, richtig. Ja.
Zwei Wölfe sind in
also ich mag es gern. So.
Mein letztes Album passt eigentlich zu Damien Rice, weil es auch karg instrumentiert ist und auch Singer-Songwriter ist, nämlich Johnny Cash mit den American Recordings Teil 4, The Man Comes Around. Cash ist jetzt ja weit über 70, als er dieses Album aufnimmt. Rick Rubin hat ja da, glaube ich, seinen letzten Geniestreich irgendwie abgeliefert mit diesen American Recordings. Seither, finde ich, so versinkt er so ein bisschen in irgendwie so in so einem Mittelmaß, in dem er mir zumindest nicht mehr auffällt als Produzent. Also ich habe das Gefühl, das war so sein letzter Geniestreich. Und mittlerweile
100 oder so?
Ja, und Johnny Cash hat sich jetzt natürlich auch rumgesprochen als coole Sau, auch für die Indie-Alternative-Rock-Generation und eben für die Leute, die in den 90ern aufgewachsen sind und jetzt Johnny Cash hören, ist eigentlich zu diesem Zeitpunkt ja fast schon Pflicht. Und jetzt kommt eben dieses vierte Album und es ist wieder eine Mischung aus Traditionals. Also er covert sehr, sehr viel, sind wenig Lieder drauf von ihm selbst auf diesem Album. Er covert Hank Williams beispielsweise, I'm So Lonesome, I Could Cry. Hank Williams, ja, der Country-Godfather. Dann, ja, sind noch so ein paar auch Unbekanntere eben drauf. Und dann, worauf man ja dann wartet, so als Indie-Hörer, ist ja dann, das, wen covert er aus dem Indie-Bereich oder aus dem Pop-Bereich? Und bevor wir dazu kommen, noch eine Komposition von ihm, nämlich das erste Lied, The Man Comes Around, hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Also auf diesen American Recordings haben mir seine Lieder eigentlich immer am wenigsten gut gefallen. Aber The Man Comes Around ist wirklich ein tolles Lied. Es geht um, ja, he's taking names, also es geht eigentlich um den Tod hier. The Man ist, glaube ich, der Tod, der halt so jetzt seine Leute holt irgendwie. Und das ist schön wieder Johnny Cash, schön alttestamentarisch auch irgendwie alles bebildert. Dann covert er Bridge Over Troubled Water von Simon & Garfunkel und jo, da singt Fiona Apple den Background-Gesang. Wunderschön. Also er hat da wirklich dann die Leute, die jetzt da so als Gastmusiker mitmachen. Die Band ist, glaube ich, nach wie vor, die sind nach wie vor die Heartbreakers von Tom Petty. Glaube ich, bei allen American Recordings Albums. Dieses Album ist übrigens das letzte, das zu Johnny Cashs Lebzeiten rauskommt. Und dann ist da natürlich drauf Personal Jesus, was dieses, ja, interessanterweise jetzt Depeche Mode nochmal ganz neu adelt, ja, dass dieser alte Mann diese Band covert. Ich muss aber leider sagen, dass mir die Depeche Mode Version besser gefällt. Irgendwie ist es nicht so super gelungen. Er nimmt den Shuffle-Rhythmus raus, er spielt es gerade und es funktioniert nicht so. Also das Dum, 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 das Hüpfende ist halt einfach irgendwie zwingender bei diesem Lied. Ich glaube, John Frusciante hat sogar das Lied arrangiert für ihn. Also der ist jetzt wirklich alles auch so im Indie-Bereich, was Rang und Namen hat, das da irgendwie auch mitwirkt. Dann hat er In My Life von John Lennon, schönes Lied von Rubber Soul, gilt da als einer der tolleren John Lennon-Texte, der ja dann immer persönlicher wurde dann auch in der zweiten Hälfte der 60er Jahre mit seinen Texten. Desperado ist drauf von den Eagles, Don Henley himself singt den Background-Gesang. Und Sting covert er noch mit so einer Western-Geschichte, I Hung My Head.
Ja, das habe ich auch.
Ja, auch schön. Schöne Version davon.
So eine Mörderballade wieder.
Ne? Ja, ja, genau. Ja. Und dann natürlich der Übersong auf diesem Album. Und wen dieses Lied nicht berührt, vor allem vielleicht nochmal in Kombination mit dem unfassbaren Video von Mark Romanek, glaube ich, der einer der führenden Videoregisseure war in den 90ern. Was Originalität angeht und auch mit wem er zusammengearbeitet hat. Also dieses Video muss man sich einfach, wenn man es nie gesehen hat, das muss man einmal im Leben sich angeschaut haben. Das ist, wann kommt der Biopic? Also es ist ja alles so diese Zeit, wo man plötzlich auch immer mehr über Johnny Cashs Leben oder wo Johnny Cash als Typ immer interessanter wird und man sich beschäftigt und mit seiner Biografie und er fährt also quasi an seinem Elternhaus vorbei, das da noch steht. Und es ist dann so gefilmt, als würde er in diesem Elternhaus dann nochmal sitzen, eben als alter Mann, auf dem Tisch opulentes Essen angerichtet, das so ein bisschen verfällt und verwelkt. Und dann hängen da eben an den Wänden hängen die Bilder von Johnny Cash und seiner Frau, als sie dann jung ist. Und dann kommt eben June Carter noch die Treppe runter, eben auch als alte Frau. So, und die sitzen dann da. Und Johnny Cashs Gesicht ist halt eine Landschaft. Es ist derartig zerfurcht. Seine Stimme klingt auch irgendwie wirklich so brüchig schon und so zerschossen. Und wenn man das alles weiß, was der erlebt hat. Und dann dieses Lied hört von Nine Inch Nails. Ja, diese unfassbare Coverversion von diesem sehr intensiven Lied, in dem es ja eigentlich um Drogen geht. Und jetzt singt Johnny Cash dieses Lied und dann ist es halt eigentlich nochmal ein Fazit seines Lebens plötzlich und nimmt nochmal existenzielle Höhen an, die Trent Reznor, glaube ich, gar nicht im Sinn hatte damit. Aber der interpretiert es dann nochmal so für sich neu, dass es einen einfach komplett zerlegt, finde ich, wenn man es jedes Mal. Mir geht es so, wenn ich es anschaue und gerade in Kombination mit diesem Video. Und das ist sein Vermächtnis. Dann stirbt er relativ bald und kurz danach neben June Carter. Nein, June Carter stirbt und ich weiß noch, dass ich habe zu meiner Mutter gesagt, als ich es in der Zeitung gelesen habe, June Carter ist gestorben. Oh je, der lebt nicht mehr lange. So, June Carter war, glaube ich, so auch noch sein Elixier dann. Und dann ging es ja wirklich nur ein paar Monate, glaube ich, dann ist er eben auch gestorben. Und ja, dieses Album ist ein schönes Vermächtnis. Kam dann noch ein Teil 5 posthum nochmal raus von den American Recordings. Und seither ist der Typ natürlich, wenn er es vorher nicht schon war, seither ist er natürlich einfach eine absolute, absolute Legende. Und wenn man eben sieht, dass er mal noch aufgetreten ist in den 90ern mit einem Hühnerkostüm und so und wirklich komplett am Ende war und jeden Scheiß gemacht hat irgendwie noch für Geld und wirklich eine Lachnummer geworden war, wie cool der dann hinten raus nochmal wurde, das ist wirklich eine tolle Geschichte einfach auch. Also man müsste eigentlich diese Geschichte auch nochmal erzählen. So, ein Biopic hört ja früher auf, aber das, was da nochmal passiert ist, ist irgendwie unfassbar, finde ich. Und der letzte große Geniestreich von Rick Rubin, einfach diese Idee zu haben. Ja. Und Johnny Cash dachte ja, der will ihn verarschen erst. Der wollte ja nichts wissen davon. Er sagt, was soll das? So viele Typen aus der Plattenindustrie kamen und kamen mit Ideen und immer war es scheiße. Und dann hat er gesagt, was soll ich mir jetzt das anhören, was der da will von mir? Ja, so. Martin, du wolltest
ja, hört, sagen. Hört macht mich auch jedes Mal fertig.
Mhm. Ja, wirklich ganz toll.
Von wegen, was für eine popkulturelles Phänomen er irgendwie auch geworden ist. Ich war irgendwie so, ich tippe, das, in der Zeit plus minus ein paar Jahre ist doch auch dieser Walk the Line rausgekommen.
Ja, ich denke auch, dass das die
so
Zeit
drei,
ist.
3, 4 irgendwie so,
ja.
Kommt dorthin.
Ja.
Und dann vielleicht noch mal ein Jahr später oder so, war ich mal in einem Johnny Cash Theaterstück.
Mhm.
Also praktisch der Walk the Line Plot als Theaterstück und dann eben aber halt auch mit den Songs da eingespielt und so.
Ja, da gab es wahnsinnig viele Bücher über ihn und der war so plötzlich so präsent und ich habe mich auch wirklich gern beschäftigt. Ich habe seine Autobiografie hier, Rob aus High Fidelity, ja, sein Lieblingsbuch ist Cash von Johnny Cash, die Autobiografie. Der hat ja immer so Listen irgendwie und dann macht er mal so eine Liste mit seinen Lieblingsbüchern und da ist eben erwähnt der Cash. Und danach nach High Fidelity bin ich los, schon in den 90ern und habe mir diese Autobiografie gekauft und die ist schon so toll. Also der schreibt auch so schön und es ist wirklich ein ganz berührendes Buch. Und als dann Walk the Line rauskam, dachte ich, ja, kenne ich ja alles schon, habe ja Cash gelesen. Aber es war trotzdem, es war dann so diese Zeit, wo der von allen Seiten kam, der plötzlich und war überall. Und ja, kein Wunder, dass es da auch Theaterstücke dann gab. Nur folgerichtig. Jo.
Gut.
Dann
so, jetzt
Martin.
Spreche ich kurz noch über meinen letzten Film. Und dann schaue ich mal, ob das überhaupt legal ist, was ich hier gemacht habe. Denn mein letztes Album ist gar kein Album im eigentlichen Sinne, sondern der Soundtrack zu dem Film 8 Mile, der ja im weitesten Sinne sowas ist wie ein Biopic über Eminem, wobei es aber halt so ein bisschen grenzwertig ist, wie viel Biografie das dann wirklich ist und wie viel es dann ausgedacht ist und ob es ein Biopic ist oder nicht und Rhabarber, Rhabarber, also für mich ist es aber im Ende eins, weil es geht halt um einen weißen Rapper in den 90ern in Detroit, der in so einer Trailerpark-Siedlung aufwächst mit einer drogenabhängigen Mutter ohne Vater und durch Rap eben sein Leben in den Griff kriegt und da würde mir auch ein Künstler einfallen, der eine durchaus ähnliche Lebensgeschichte hat zu dieser Zeit.
Ja.
Den Film habe ich letztens schon mal in unserem Podcast als Hausaufgabe aufgegeben, weil ich den eigentlich immer noch super finde und neben diesem ganzen Rap-Kram eben halt auch so glaube ich, ein ziemlich treffendes Bild von diesem Detroit und diesem Struggle der Arbeiterklasse da irgendwie erzählt. Und jetzt zur Musik. Jetzt habe ich nämlich ausgewählt den Soundtrack dieses Films, der heißt Music from and inspired by the motion picture 8 Mile und ist im Wesentlichen ein Eminem-Album, denn Eminem hat alle Songs auf diesem Album produziert und eine gute Hälfte auch selber gerappt und selber der Künstler und die andere Hälfte ist halt so mit einerseits Leuten aus seinem Dunstkreis zu dieser Zeit, also Obitrice, 50 Cent, seine Crew D12, Exhibit und aber andererseits auch so ein Stück weit hat er es geschafft, da so seine Idole mit drauf zu kriegen. Also da ist auf jeden Fall zu nennen Nas und Rakim. Das sind so zwei, die er auch immer wieder nennt als eine der größten Einflüsse, die er so hatte. Und ja, dementsprechend ist das einfach auch ein gutes zeitgeschichtliches Hip-Hop-Dokument eben, weil da eben so diese älteren Leute mit Eminem so zusammenkommen und ja, und da ist für mich der größte Eminem-Song überhaupt drauf, nämlich Lose Yourself, also der Titeltrack auch aus dem 8 Mile-Film, wahrscheinlich mit einer, würde ich behaupten, der bekanntesten, gerade wegen diesem Film, unendlich oft auch schon irgendwie gecovert und drauf angespielt und so weiter und so fort. Und ja, für mich auf jeden Fall einer der mein Lieblings-Eminem-Song, weil da so diese, ich mag so, ich bin ja Freund dieser Underdog-Geschichten. Und der spielt das ganz gut. Und vielleicht zu sagen, von der anderen Hälfte, was nicht von Eminem selber, da würde ich von Rakim den Song Rakim, also R-A-K-I-M, so buchstabiert, das macht er dann im Refrain auch, so als Anagramm empfehlen, weil der nochmal ja deutlich anders klingt als so die Sachen von Eminem.
Ja. Ist schon ein cooles Klassentreffen, ne, hier auf diesem Album. Also wer da also zusammenkommt, ja. 50 Cent, D12 natürlich, Jay-Z, wieder dabei, immer dabei. Exhibit auch, Macy Gray auch. Ja, schon cool, was da so zusammengekommen. Ich finde übrigens, das ist auch noch mal eine schöne Sonderfolge eigentlich, so Film-Soundtrack-Alben, aber nicht so Score, sondern eben so Sampler, so wo dann so Musik, die dann im Film so, also so Popmusik, die dann im Film läuft. Also da fallen mir auch ein paar ein.
Ist ja einfach, jeder Tarantino-Film.
Ja, genau, oder aber auch die American Pie-Filme, die ich finde auch immer sehr tolle Soundtracks hatten. Ja.
Ja, gute Idee. Lass uns machen. Uns gehen ja jetzt irgendwann mal die Jahre aus. Wir brauchen
ja, ich sehe das am Ende schon.
Die sind begrenzt, ja, die Nullerjahre.
Ja, ich habe auch schon eine neue Idee, was ich mit Klaus weitermachen könnte. Aber ja.
Ja. Also, gut.
Super. Also. Jetzt hast du, Alex, noch ein Album.
Ein Abschluss.
Und ich habe das auch vorgeschlagen. Es ist eigentlich ein Album, das bei Dimmery auftauchen müsste eigentlich, wenn er deutsche Alben überhaupt drin hätte, was er nicht hat. Aber wenn, dann müsste dieses Album rein, glaube ich, aus Gründen, die wir jetzt noch analysieren werden, Alex.
Genau, und ich glaube, dazu haben wir alle irgendwie was zu sagen. Das lief damals im Hause Batzke auf jeden Fall rauf und runter. Ja, Mensch von Herbert Grönemeyer. Ja. Das, Achtung, zweitmeistverkaufte Album in Deutschland aller Zeiten. So. Mhm. Also laut irgendeinem Analyse, ne? 3,15 Millionen Mal verkauft, 21 Mal Gold. Platz 1 ist übrigens der Dirty Dancing Soundtrack. Wäre für so eine Film-Soundtrack-Folge auch mal ganz nett. Mhm. Aber ja, ganz toll produziert, sein typischer Produzent Alex Silver. Und natürlich hat er sich nicht lumpen lassen, der Herbert Grönemeyer, dass er dann dieses Album auch in den Abbey Road Studios aufnimmt und produzieren lässt. Drunter geht's nicht. So. Und dieses Album, ja, ist im Grunde genommen Trauerverarbeitung. Denn kurz vorher ist ja seine Frau gestorben und auch fast gleichzeitig auch noch einer seiner Brüder. Und das merkt man natürlich bei vielen, vielen Songs. Und er hatte auch 4 Jahre lang vorher oder nachher seit dem letzten Album kein Album mehr rausgebracht und hatte dann auch fast Angst gehabt, auch die Musik noch zu verlieren und dann gemerkt, jo, ich muss jetzt ein Album machen, damit ich mich zumindest daran halten kann. So. Mhm. Und allen vorweg ist natürlich als Trauerbewältigung der Song Der Weg zu nennen. Mhm. Ich sag mal so, die GEMA hätte richtig Kohle machen können, wenn sie in dieser Zeit auf jeder Beerdigung einfach mal so einen Spion hingestellt hätte. Mhm. Weil das lief einfach überall. Ne? Also das ist der Beerdigungssong schlechthin und geht auch immer wieder ins Mark. Dann natürlich der Album-Titeltrack Mensch ist ein sehr philosophisches Stück. So. Mhm.
Wo, eben vor allem ja immer diese Zeile, du fehlst dann irgendwie, wo man dann auch, immer so genau, denkt, so, ja, der Mensch, ja, so, okay, mach das, und dann du fehlst, oh Gott. Und ich hatte immer so das Gefühl, man leidet da so mit, oder das man, war, man hat da richtig mit. Anteil genommen an seinem Schicksal und, oh Gott, ja, die Frau da an Krebs verloren und vielleicht da begleitet dann irgendwie in den Tod und dann macht er dieses Album und irgendwie hat einen das so wahnsinnig berührt, weil man den ja auch, Grönemeyer, viele mögen den ja auch einfach immer schon seit den 80ern und der ist live unfassbar erfolgreich und beliebt einfach und toll.
Und trotzdem eben wegen Bochum und so ist da so ein Typ da von nebenan so mehr oder weniger, kommt er so vor. Ne?
Für uns ja noch mehr wahrscheinlich.
Ja, genau. Dann das eben von, das Video von Mensch mit dem Eisbär, der da so alleine durch die Welt läuft und so. Auch sehr, ne? Und dann auch immer diese Zeile, es tut gleichmäßig weh. Ne? Ich war damals im Karateverein und jedes Mal, wenn man doch mal einen abbekommen hat, dann sagte man dann so, oh, es tut gleichmäßig weh. es gibt natürlich auch so ein paar lakonische Songs auf dem Album, irgendwie Lache, wenn es nicht zum Weinen reicht. Und dann aber auch der Song Unbewohnt, ne? Also mehr Melancholie und Einsamkeit kann man ja gar nicht
ein Lied machen. Aber halt doch immer, und das ist, glaube ich, das, warum so viele Leute sich das dann ja auch angehört haben, dann doch immer positiv noch irgendwie gedreht oder in irgendwas Hoffnungsvolles oder Mutmachendes oder so. Und ich glaube, dass, also wenn das jetzt zu düster gemacht hätte, wäre sicher nicht so dieser Erfolg gewesen. Es war dann für ihn sicher auch therapeutisch, aber auch ein schlauer Move natürlich. So, ist klar, wie kann man so ein Traueralbum machen? Das muss schon Hoffnung machen. Das muss schon irgendwie die Lust am Leben wieder wecken oder das, ja, so. Und ich glaube, dass dieses Album wirklich auch, vielleicht war das nochmal so ein Moment, wenn man es jetzt vergleicht mit heute nochmal, wie gespalten irgendwie die Gesellschaft oder auch dieses Land ist irgendwie, wo man versucht, oder wo man sich nochmal einigen konnte. Zumindest war das für mich gefühlt so. Ich meine, 3 Millionen sind jetzt auch nicht so viel, aber ich hatte das Gefühl, in dem Moment mal fanden das alle, dann war 9-11, da waren wir alle Amerikaner und dann waren wir, in dem Moment waren wir alle Grönemeyer so. Ja. Und dann waren wir nochmal Papst. Und danach ging es halt nur noch irgendwie
danach
auseinander.
Danach waren wir nochmal Weltmeister.
Ja, Weltmeister, genau. Und seither driftet es irgendwie auseinander. Ja. Und Grönemeyers Album würde ich da echt nochmal mitnehmen eigentlich. Als so ein Moment der Einheit. Wobei auch noch das zweite Lied ganz gut passt dazu, zum Thema Einheit.
Welches ist das?
Neuland heißt es.
Neuland, genau. Bevor das Wort von Merkel komplett mit dem Internet verknüpft würde, für immer.
Ja, genau. Also Neuland ist eigentlich, finde ich, in zweierlei Hinsicht bemerkenswert. Zum einen sagt er so, ja, komm, einig, Zweiland, ein Land irgendwie. Also komm, jetzt, ihr müsst mal auch in die Pötte kommen. Also es ist so ein, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Wenn man sich's anhört, ist es fast so eine Ansprache, so ein Pep-Talk für Ostdeutschland. So, ja komm, mach jetzt, ja, wir können das schaffen, so. Und dann kommt ja dieser Sprechteil und den fand ich immer sehr bemerkenswert und finde ihn eigentlich auch heute noch, wo er dann sagt, ich mag dieses Land, ich mag die Leute und ich mag diesen Staat, sagt er dann. Und das finde ich, ist echt mal ein Wort, so.
Ja.
Hört man selten von einem Popmusiker, so.
Ja.
Ja, sonst immer auf Deutschland so eher draufhacken, ja, und die Deutschen und so. Wir haben ja irgendwie auch so eine Lust am Selbsthass, habe ich das Gefühl immer. Und dann einfach auch gerade als Ausländern gegenüber so, wo man sich immer so eher fast entschuldigt dafür, dass man Deutscher ist und dass es einem eher so ein bisschen peinlich ist. Und der sagt einfach, ich fand es so toll. Ja, das ist ich mag das Land, ist doch ein cooles Land. Was ja auch stimmt, ja. Sage ich auch Schülern immer so, wenn man sagt, was verbindet ihr mit Deutschland? Dann kommen sie immer mit Bier und Schlager und Lederhosen und dann sagen, das kann doch nicht euer Ernst sein. Ja,
ja, ja.
Das, sag mal, irgendwie gibt es ja nicht, ja, dass wir seit den 80ern eine grüne Partei haben, die fast durchweg irgendwie auch irgendwo regiert oder was weiß ich, mal irgendwie mal was anderem kommen als einziges Land oder so.
Ja,
aber
diese Image-Kampagne von Thomas de Maizière, die hat ja auch nicht gezogen, dieses, das ist so deutsch mit den Socken in den Adiletten und so.
Nein, und dann noch das Letzte, ich bin dann auch gleich fertig. Ich mag diesen Start, das fand ich dann eigentlich nochmal das Interessanteste, wo ja popkulturell, gerade am Punk und so, Start, Scheiße und so weiter, mal zu sagen, nee, und gerade heute auch so, immer alle am Schimpfen sind auf alles und so, unser Gesundheit, also ich meine, ihr kriegt alles bezahlt, ja, ihr sitzt beim Arzt, ja, ihr müsst es nicht aus dem Geldbeutel bezahlen und der schickt euch auch nicht wieder heim. Ihr badet in warmem Trinkwasser, ihr werdet nicht erschossen auf der Straße, es wird nicht passieren, dass ihr aus dem Haus geht und irgendwie, und es gibt auch keine Bandenkriege normalerweise. Ich weiß nicht, was kann man denn alles auflisten, was es stürzt kein, na, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, was ist denn das 2002. Problem? Nein, auch heute noch so. Ich mag diesen Staat. Wieso, was macht er denn immer alles falsch? Ja, wieso müssen wir uns immer so wahnsinnig beklagen über diesen Staat, der im Grunde schon eine Menge macht, irgendwie, finde ich so, für uns. Ja, aber, wenn man es also, vergleicht mit anderen Ländern, leck mich am Arsch.
Aber sich beklagen ist ja jetzt durchaus auch eine deutsche Tugend,
oder? Genau, und deswegen fand ich das so toll, dass Grönemeyer hier sagt, so, ich mag diesen Staat und trotzdem 3 Millionen Alben verkaufen.
Heute übrigens immer noch richtig stabiler Typ, der Grönemeyer. Ich habe jetzt letztens nochmal irgendwie sowas gesehen, so, also die Konzerte jetzt, da ist halt auch immer nochmal mit Statement und hier Zusammenhalten und Vielfalt und wir können uns nicht von dieser braunen Scheiße da irgendwie beeinflussen lassen und so weiter und so fort. Also
kämpft auch stark gegen die Praktiken von Spotify irgendwie, die Künstlerbezahlung, die Spotify mit den Plattenfirmen aushandelt irgendwie, wo die Künstler extrem benachteiligt werden. Auch da ist er führend aktiv in Deutschland.
Apropos braune Scheiße, das ist eine schöne Metapher und da möchte ich auch nochmal auf die Metaphernreiche dieses Albums hinweisen, vor allem im Song Demo, letzter Tag. Der hat ja auch wirklich seinen Titel, weil es wirklich der letzte Tag war vor der Pressung der CD, wo dieser Song fertig wurde. Also der hat echt keinen echten Titel, weil einfach dafür keine Zeit mehr war. Und dieses Lied ist ja wirklich einfach nur ein Metaphernkonglomerat. Das ist, also man versteht diesen Song ja auch nicht, weil er einfach, also das ist ja die Herbert Grönemeyer Parodie in sich selbst. Immer wieder gern zitiert, der Stuhl im Orbit. Was soll denn das sein, ein Stuhl im Orbit? Also und es gab damals bei 1 Live in dem Radiosender, da gab es immer die Comedy-Serie Ernie und Herbert. Und da wurde dann auch, Ernie hat immer irgendwas gefragt und Herbert hat dann immer mit allen möglichen Metaphern irgendwie versucht, das zu erklären. Und keiner hat es verstanden, das war sehr vorzüglich parodiert. Also,
das wäre doch mal was für den Deutschunterricht. Findet und interpretiert die Metaphern in diesem Lied.
Ja.
Das ist natürlich
dein
Quatsch.
Dein Buttel, doppelter Boden, dein zweites Gesicht, deine. Ist so viel drin, einfach aneinandergereiht. Genau. Bitte alle Metaphern jetzt mal interpretieren. So. Genau. Ja, also auch das liefert dann dieses Album dann doch noch, ne, was dann ja auch ganz, vor allem ganz am Ende, irgendwie auch nochmal so ein bisschen vergnüglich vielleicht auch ist. Ist ja auch ein schönes Lied gleichzeitig. Es ist auch irgendwie sehr warm, sehr herzlich irgendwie so. Und also deswegen zu Recht finde ich, dass wir über dieses Album auf jeden Fall noch sprechen mussten.
Ja, finde ich auch. Und ist auch, Martin.
Ich sag, wenn wir drei uns da jetzt auch schon drauf einigen können und Klaus am Ende auch noch, das wäre ja schon die Einheit gewesen.
Ja, stimmt. Ja, da kann man doch sehen. Ja. Alle Unterschiede musikalisch im Alter und dann einigt man sich doch. Aber es ist, glaube ich, das letzte Grönemeyer-Album. Ich hoffe, ich sage nichts Falsches, das ich wirklich genossen habe seither. Tue ich mich zunehmend schwer bei aller Sympathie, mich da wirklich nochmal drauf einzulassen. Also alles, was ich höre und alle Versuche, auch gerade das letzte Album nochmal von vor 2 Jahren, glaube ich, scheitern im Ansatz schon. Also da ist so viel, da läuft irgendwas grundlegend falsch, finde ich, für mich seit vielen Jahren. Weiß nicht, was sein Problem ist, aber er, das klappt nicht mehr. Ist nicht mehr gut, einfach. Nicht mehr originell, musikalisch nicht mehr und auch textlich. Auch dieses Fußballlied, was er da noch hatte, da vor ein paar Jahren. Schrecklich. Ich weiß nicht.
Ja, aber ich glaube, also wenn man so ein Album erstmal gemacht hat, dann hat man die Latte ja auch irgendwo hingelegt, sozusagen. Ne? Dann kann es einem doch durchaus schwerfallen, da drüber zu springen.
Ja, und vielleicht muss man dann auch nicht mehr so die neuesten, genau wie du meinst auch. Ne? Und dann geht man ja auch immer gerne nochmal zurück in das, was der in so den 80ern gemacht hat, mit Männern und so. Das sind ja auch alles so Evergreens einfach so. Dementsprechend, also ich glaube, der hat es auch nicht nötig, dass er nochmal einen Hit landet.
Nein, aber warum er dann, also ja. Es ist klar, es ist immer die Frage, wenn man so viel erreicht hat und so viele wichtige Songs und Alben, so was macht man noch? Ja. Aber ich finde, es gibt auch immer wieder Beispiele, wo Leute einen nochmal überraschen und man muss ja nicht zwangsläufig mittelmäßige Alben machen oder der könnte ja auch auf Tour gehen ohne neues Album, wenn ihm denn nichts, also man hat das Gefühl so, wieso denn so wahnsinnig schlecht oder mittelmäßig jetzt, dann lass es doch und geh einfach so auf Tour.
Von German Recordings.
Ja, sowas, ja. Oder mach doch, aber das kann man halt wahrscheinlich auch nicht mehr. Das hat auch Gunter Gabriel, glaube ich, schon versucht. Der hat halt schon für Deutschland schon abgegrast, das Feld. Okay. Jo, das war das Jahr 2002 in Film und persönlichen Erlebnissen und Musik. Mhm. Ich glaube, viel gäbe es nicht, wenn man noch mal nachdenken würde. Ich glaube, wir haben das meiste erwähnt.
Ja, finde ich auch. Haben wir gut
Vielen Dank an euch zwei wieder. Es war wieder ein großes Vergnügen. Habe mich schon den ganzen Tag gefreut und hatte auch kurz Bange, ob es überhaupt klappt. Aber bin jetzt doch sehr froh, dass wir es geschafft haben. Jetzt lass uns mal, jetzt ist Sommer. Ihr habt Sommerferien schon demnächst. Und dann gehen wir im Herbst mal unsere Serienfolge an, auf die freue ich mich. Da habe ich auch schon angefangen, Notizen kladdenvoll zu schreiben. Das wird eine Nummer, das wird episch. Da müssen wir mal gucken, wie wir das sortieren.
Ich habe da keine Lösung für.
Einfach episch.
Außer fünf Folgen a drei Stunden.
Ja, ich glaube, wir machen auch, ich würde auch wieder, glaube ich, mit Rankings arbeiten oder so. Also mal gucken, schauen wir mal. Ja. Vielleicht in unterschiedlichen Genres. So, ich glaube, besten fünf Serien aller Zeiten, da wird man verrückt. Aber ihr könnt ja in den Sommerferien euch mal Gedanken machen.
Mhm, ein paar Serien gucken und so. Ja, genau. Wir haben ja Zeit, ne?
Ja,
so, Zeit. Die zwei Gründe, warum man Lehrer wird, ne? Juli und August.
Juli und August.
ja, genau. Ja, und dann haben wir noch zwei Jahre über, ne? Also aus unseren Nullerjahren. Dann müssen wir mal gucken. Das Jahr 2005 und das Jahr 2008, die sind auch über.
Die machen wir auf jeden Fall auch noch.
Die machen wir auf jeden Fall noch.
Ja, die machen wir noch.
Dann denken wir uns andere Sonderformate aus.
Ich bin sicher, uns wird was einfallen. Das mit den Soundtracks haben wir auch schon mal notiert.
Ja, okay. Finde ich auch nicht schlecht.
Alles klar, macht's gut.
Cool.
Habt einen schönen Restsommer.
Ja,
und ihr auch. Dann hören wir uns in irgendeiner Form oder an irgendeinem Zeitpunkt im Herbst wieder. Das ist bei uns dann September.
Ja.
Bei euch geht der Herbst ja früher los.
Ja, stimmt. Ja, bei euch in Freiburg ist ja eigentlich immer schön und Sommer.
Ja.
Herrlich. Ja.
Genau.
Habt ihr in September nicht einfach noch Sommerferien?
Erde? Mitte September geht die Schule los.
Da haben wir schon wieder Herbstferien.
Ja, ja, genau. Ich weiß, da schalte ich schon wieder ab.
Ja,
ja. So. Okay. Apropos, Stichwort.
Genau. Und jetzt abschalten.
Also,
danke für
vielen, vielen Dank an alle fürs Zuhören. Und ihr wisst Bescheid, nicht durchdrehen. Trotz allem, jetzt ist die Hitze vielleicht das Problem gerade. Sonst fällt mir nichts ein, was problematisch sein könnte. Aber gerade ist es die Hitze. Und euch alles Gute. Bis sehr, sehr bald. Adios. Ciao.
Tschö.
Ciao.